Herzlich willkommen zum Stadtgespräch, der Possa-Podcast mit
Johannes Just
und Matti Weigel. Ja, Matti, grüß dich, sind wir wieder beieinander zu unserer Folge 7.
Krass, gell, wie schnell Zeit vergeht.
Also es ist wirklich Wahnsinn. Da merkt man, dass wir schon fleißig dabei sind und sich einiges rührt in unserer Stadt, worüber es zu berichten gilt. Aber jetzt haben wir natürlich wieder seit der letzten Ausgabe eine Großveranstaltung in der Stadt abgehandelt, gell, was mir wichtig war jetzt auch in unserem Vorgespräch, dass ich kurz darüber berichte. Weil letztes Mal haben wir schon darauf hingewiesen, dass Do It vor der Tür steht und jetzt ist es auch schon wieder geschafft. Leider muss ich fast sagen, ist doch wieder schnell umgegangen. Aber ja, wie fällt denn jetzt so als Beobachter für die das Fazit zu unserem großen Passau-Volksfest aus?
Also was ich auf jeden Fall beobachte, ist ein sehr breites Grinsen auf deinem Gesicht, nicht nur jetzt, sondern auch beim Vorgespräch, wenn es um die Do It geht. Und ich habe es ja auch den sozialen Medien entnommen. Du warst einige Male vor Ort und hast das sehr gut gehen lassen. Deswegen bericht doch mal, wie war es aus dem Zelt? Macht es immer noch so viel Spaß wie früher?
Ja, ich muss mich selber ein bisschen dabei erwischen. Ich dachte einmal, dass ich schon langsam da alterstechnisch ein bisschen ausgewachsen bin aus der puren Volksfestbegeisterung und dem häufigen Besuchen eben dieser Feste. Aber habe jetzt doch bei der Maidut wieder festgestellt, dass das noch nicht der Fall ist, sondern dass ich das wohl nur ein paar Jahre ganz groß zelebriere, weil ich schon wieder einige gute Tage und Abende wirklich auf der Do It gehabt habe. Waren wir ja als Stadtrat schon bei der Eröffnung geladen, das war schön und feierlich und da ist es auch schon ein bisschen länger geworden, war aber dann unter der Woche auch einige Male drum, weil es mir auch wichtig war, ein bisschen zum sehen, wie laufen denn die Geschäfte. Ich habe mit viel von den Firanten und von den Schaustellern und Marktkaufleuten jetzt auch zum da, weil ja viel eine Aufgabe beim Christkindlmarkt wahrnehmen. Und dann war es schon auch nicht schlecht zum Beobachten, wie es jetzt so bei denen läuft. Und ich glaube, prinzipiell das Fazit kann man ziehen, also die Wochenenden und der Eröffnungstag, wo der Feiertag, der Doktor noch war, sind, glaube ich, hervorragend gelaufen. Also da war es wirklich dermaßen gefühlt, dass man schon eine große Zeit einplanen muss, um da von einem Ende zum anderen zu kommen. Unter der Woche hat es weder dann nicht ganz so mitgespielt und dann waren auch die Besucher Andränge nicht ganz so groß. Am Montag, glaube ich, waren wir eh mit der Fraktion noch oben. Da war dann wirklich Nieselregen und gegen 21 Uhr waren wir drum. Da waren im Löwenbrauereizeit, glaube ich, 26 gezählte Gäste. Das sind dann die Tage, die sich wahrscheinlich dann für die Betreiber nicht so orientieren. Aber mei, das macht dann der Schnitt am Schluss schon wieder recht, glaube ich. Und gerade die Wochenenden braucht sich, denke ich, keiner beschweren. Kann man natürlich jetzt im Nachgang ein bisschen darüber diskutieren. Die Duit war ja diesmal länger als gewohnt, weil es ein bisschen eher begonnen hat schon. Für mich war es jetzt eher ein positives Fazit. Ich glaube schon, dass der zusätzliche Tag gerade eben unter Einbezug dieses Mittwochabends mit dem Feiertag danach sich schon, glaube ich, richtig rentiert hat. Aber dafür kaufst du da wieder ein, zwei schwächere Tage dann im Gesamtverlauf des Festes mit ein. Das ist dann, glaube ich, schon so. Also, macht aber jetzt, glaube ich, den Eindruck, und wenn man da noch mit den Leuten so geredet hat, schon, also ob sie das rentiert hat. Und auch mit alle Besucherinnen und Besucher, die man dort drauf hat, oder jetzt auch im Nachgang, habe ich schon den Eindruck, dass wieder sehr besuchenswert und lohnenswert war, auch für zum Schauen. Und ja, ist für mich immer wieder eine schöne Sache, dass unser Staat sowas auf die Beine stellt und dass so ein schönes Angebot gibt, wo auch für jeden was dabei ist, ob man jetzt da eher partyorientiert aufschreitet und den Dulstadel besucht oder eher ein paar gemütliche Runden am Weißbierkarussell draht. Das war die Neuerung dieser Dult, gell? Da war ich wirklich hochgradig begeistert. Da merkt man, dass man so der gemeine Volksfestbesucher, zu dem ich mich auch zählen würde, da schon ein seichtes Gemüt ist, weil wenn man irgendwo ein gemütlicher Weizen trinken kann und sie langsam dreht, gelangt das schon für eine komplette Glückseligkeit. Und das haben wirklich viele in Anspruch genommen. War kaum möglich, darauf einen Platz zu ergattern, aber das war auf alle Fälle eine Innovation, die dem Ganzen nochmal sehr gut getan hat. Und hat man es einem Familienkreis berichten lassen, wenn man mit kleinen Kindern und so die Duld aufsucht und so, da war natürlich dann auch für viel Angebot gesorgt. Was im Nachgang auch in der Presse diskutiert worden ist, was, glaube ich, uns als Politik schon interessieren sollte, ist so die Preisstruktur, weil gerade so Familienausflüge schon auch krass teuer sein können. Ich mache es ehrlicherweise gar nicht immer so sehr am Masspreis fest, weil das weiß ich, dass das da teuer ist und ob das jetzt 10,80 oder 11,30 sind, finde ich, spielt dann gar nicht mehr so die große Rolle. Aber gerade wenn du jetzt als Familie versuchst, da einen Tag zu gestalten, ein bisschen Brot davon für die Kinder, eine Brotzeit für alle miteinander, dann ist man gleich schon mit einem Haufen Geld dabei und das ist schon was man auch kritisch betrachten kann auf alle Fälle.
Was ich gefunden habe, war ein bayerischer Rundfunk-Archivbeitrag von der Do It in die 60er, 70er Jahre, was natürlich vom Charakter her immer noch viel Gemeinsamkeiten hat, aber damals schon total anders gewesen ist und irgendwie lustig ist, sich das in Schwarz-Weiß-Bildern anzuschauen, wie es denn auch nur dazu mal hergegangen ist, aber die Glückseligkeit, von der du berichtet hast, wenn man sich da mit dem Weißbier irgendwo reinsetzt und leicht trat, die steht ihm, das möchte ich nochmal unterstreichen, bis heute nur ins Gesicht geschrieben. Und nicht nur das, sondern auch der Blick auf den Veranstaltungskalender. Wir haben ja beim letzten Mal schon drüber geredet. Wir hoffen, das Wetter spielt mit bei allen Veranstaltungen, die auf Sonnenschein oder auf keinen Regen angewiesen sind. Was steht uns denn noch bevor in diesem Sommer?
Ja, was jetzt ganz jüngst in der Zeitung berichtet wurde, ist eben die Nacht der Musik, die sich jetzt von der Konzeption jetzt nicht so sehr von der Kunstnacht auch unterscheidet, wo eben auch die Altstadt sich zum, ja, zur Konzertarea verwandelt, wo man wirklich viele musikalische Darbietungen damit erleben kann, wo auch an allerlei Ecken und Enden für Kaltgetränke gesorgt ist. Und das steht uns jetzt wirklich schon ganz kurz bevor, nämlich am 24.05. Und das ist, glaube ich, schon wieder eine Gelegenheit, wo man unsere Stadt sehr schön erlebbar machen kann und wo man sich da von der Schönheit Passaus Zeuge werden kann. Und was wir natürlich auch noch erwähnen müssen, gell Matti?
6.6.
Genau, 6.6. Es wird immer ernster.
Das Fußball-Highlight des Jahres.
Haben wir schon im Podcast öfter darauf hingewiesen, sind wir jetzt jüngst wieder dazu eingeladen worden, weil es ja am Brückenfest, wirklich ein ganz schönes Passau-Fest, immer den Nepomuk-Cup gibt, der ausgetragen wird. Haben wir jetzt auch statisch nochmal klären lassen, dass das mit unseren Umfängen alles funktioniert, dass man auf der Hängebrücke weiterhin Fußball spielen kann zu diesem Anlass und das wird stattfinden. Und da freuen wir uns natürlich, wenn viele Hörerinnen und Hörer diesem Schauspiel da beiwohnen und dabei sind. Und wir werden da wieder die Fußballschuhe schnüren und versuchen, den Redakteurinnen und Redakteuren da ein gutes Match zu liefern. Und letztes Mal haben wir eigentlich geglänzt mit zwei. Wir haben ein bisschen den Vorteil, dass wir den Altersschnitt in der Stadtratsmannschaft sauber senken. Und ich freue mich natürlich, weil ich habe die letzten Male schon mitgespielt, aber quasi unter falscher Flagge, weil ich noch kein Stadtratsmandat gehabt habe, jetzt dieses Mal quasi ganz offiziell in der Stadtratsmannschaft dabei.
Und ich bin natürlich noch sehr gespannt auf unsere taktischen, spieltechnischen Vorbereitungen, die im Vorfeld dann noch stattfinden werden, weil die Mannschaft, mit der du gerade als Coach unterwegs bist, tabellenmäßig gerade ja sehr gut abschneidet.
Genau, also es wird der erste Nepomuk-Cup sein, wo ich dann quasi auch die Kenntnisse meines Trainerscheins einliefern lasse und da werden wir natürlich mit abkippender 6 und asymmetrischen Außenverteidigern spielen und dann werden wir schon schauen, der aus der Sportredaktion der PMP.
Kannst kaum erwarten, was du aus diesen zweispürigen Straßenstreifen da für ein Spielfeld zur Analyse rausdesignst.
Taktiktafel ist im Auto, das ist kein Problem.
Nein, ich bin gespannt, wie es wird und freue mich drauf, aber jetzt habe ich noch mal eine Rückfrage zur Duit, die vielleicht auch schon eine Überleitung wäre zum nächsten Ordnungsausschuss, so ich denn darf.
Wir werden sehen, ob ich es zulassen kann oder nicht.
Wie ist denn das jetzt nächstes Jahr, wenn ich als auswärtige Person zur Duit komme und fahre mit dem Zug hin? Und es gibt ja die klassische Wehkolbe, braucht man nicht erklären. Die meisten Leute trinken eben, weil die Maßpreise nicht gerade günstiger waren, sind die letzten Jahre schon auf dem Weg hin, ein alkoholisches Getränk. Wenn ich jetzt mit dem Bus hinfahre oder mit dem Zug nach Passau reinfahre und dann mit dem Bus weiterfahre, dann muss ich jetzt in Zukunft gleich mehrere Alkoholverbotszonen durchqueren. Ist es dann so wie an Weihnachten, wo es keine Strafzettel gibt, sondern wo steht, falsch parkt, aber frohe Weihnachten, dass dann heißt, darfst zwar nicht Alkohol trinken, aber jetzt, weil du es ist, darfst du das doch. Oder müssen sich alle Leute in den Herbst- und Mai-Wochen darauf einstellen, am Zopp und am Bahnhof und in dem Bereich dazwischen wird knallhart kontrolliert. Und was sagst du zu dem Thema Weghalbe? Soll man die Alkoholverbotszonen rund um die Duit so weit ausweiten, dass man nur noch auf der Duit selber Alkohol trinken darf? Oder wird nach und nach die ganze Stadt scheibchenweise zu einer großen Alkoholverbotszone? Wie passt es zu einer Brauereistadt wie Passau?
Ja, da wird gleich in die Polemikkiste gegriffen. Wir haben ja letzte Folge ja schon drüber gesprochen und du hast ja bei mir schon auch erkannt, dass ich diese Alkoholverbotszone nicht aus der Weisheit letzter Schluss sehe. Dass ich finde, dass man im Bahnhofsumfeld darüber diskutieren kann, weil das, wie gesagt, so ein bisschen die erste Visitenkarte der Stadt ist. Alles in Ordnung. Ich möchte auch nochmal betonen, dass ich im Ordnungsausschuss ja nicht dabei war und ich den Beschluss ja ohne mich gefällt habe, weil ich da schon eine ambivalente Meinung dazu habe. Und sagen wir mal so, die Weghalbe an sich ist natürlich ja fast niederbayerisches Kulturgut und da glaube ich, müssen sie schon Möglichkeiten dafür noch finden. So wie ich jetzt diese Strecke zur Passauer Duld, dadurch, dass die in Kölbruck stattfindet, wahrnehme. Und ich bin meistens einer, nicht immer zur Freude der Mitmenschen in meinem Umfeld, die das immer gern zu Fuß bereisen, weil dann ist man ein bisschen flexibler. Und ich glaube, da geht sich so ein langer Marsch aus, dass man leicht ein, zwei Gehhalbe erschafft, wenn man die Halbe auch erst nach Passieren des ZOBs öffnet.
Aber jetzt den Humor beiseite und rein in das Ausschussgeschehen der letzten Woche. Ordnungsausschuss hat ja eben, wir haben es vorbesprochen schon, das Thema Alkoholverbotszone rund um den Hauptbahnhof drauf gehabt. War eine sehr lange Diskussion mit dem Ergebnis, dass es lediglich zwei Gegenstimmen aus der Fraktion der Grünen gegeben hat. Wir haben allerdings in Aussicht gestellt, dass wir uns sehr wohl im Plenum einem Beschluss anschließen würden, weil wir nicht grundsätzlich dagegen sind, aber weil wir halt gesagt haben, uns fehlen die begleitenden Maßnahmen. Es gibt viel mehr, das du da kannst, um sich um die Menschen zu kümmern, die es betrifft, und nicht um die Menschen, die sich daran stören, wenn Alkohol konsumiert wird. Und ja, jetzt denke ich, wird der Praxischeck dann zeigen, wenn es denn eingeführt ist, weil es war ja nur der Empfehlungsbeschluss, das Stadtratsplenum beschließt dann nochmal vor der Sommerpause, was denn die Sicherheitskräfte dann dazu sagen, wie praktikabel das ist und was von mehreren angezweifelt worden ist, ob es denn nicht wieder zu einer neuen Verlagerung führt, die dann möglicherweise von den Bushaltestellen am Hauptbahnhof, die ja gern immer so ein bisschen für den ein oder anderen Wegelagerer da zweckentfremdet genutzt werden, weil eigentlich ist ein Busheisel zum Warten auf den Bus gedacht und nicht zum dauerhaften Aufenthalt, dass das sich dann Richtung Schanzelbrücke verlagert und man da dann in einen Konflikt kommt mit dem Schülerverkehr, der da ja so schon sehr stark vorhanden ist im Bereich Schanzel. Ja, wir werden sehen, was da rauskommt, und ich hoffe, dass wir da noch den ein oder anderen begleitenden Beschluss dazu parteiübergreifend auf den Weg bringen können, dass wir auch die sozialen Angebote, Streetwork war ein Stichwort, über das lang diskutiert worden ist, da insoweit ausbauen, dass man auch wirklich eine Verbesserung für die Menschen erwirkt, und bin gespannt, was die Diskussion dann noch zeigt. Aber das war nur eins von vielen spannenden Themen.
Absolut, aber also da merkt man eh, und das ist auch in der Debatte in der letzten Folge durchaus schon zum Vorschein gekommen, dass wir da ja nicht weit auseinander sind, weil gerade diese Themen, wie begleitet man das sozial, was kann man Streetwork-mäßig mit sozialer Arbeit leisten, um so diese Probleme, die man ja eigentlich damit angeht, nämlich Alkoholismus, Suchterkrankungen und so weiter, wie man das denn wirklich angehen kann. Das ist damit nicht gelöst und da sind wir völlig einig. Gleichwohl sehe ich das ein, und gerade wenn wir das Beispiel von der Tweet bemüht haben, ist jetzt wahrscheinlich nicht Sinn der Sache, nicht im Interesse der Festwirte, nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, dass sie da große Gruppen betrachteter Menschen dann da am Zopp versammeln, da sie 10 Halbe reinknallen und dann da Richtung Tweet aufwanken. Das ist ja nicht unser Ansinnen, deswegen kann ich das schon verstehen. Aber es ist halt immer das Schwierige bei den Alkoholverbotszonen, was ich ja kritisiere, ist, dass du damit wieder alle triffst. Und das haben wir letztes Mal auch schon diskutiert. Dann triff ich halt den mit dem Feierabendradler genauso wie den Suchterkrankten. Und das ist, glaube ich, ja nicht beides Absicht. Und das ist halt immer schwierig zu lösen mit so einer Verordnung. Deswegen kann man sowas schon machen, muss sich aber bewusst sein, dass eine Verlagerung eintreten wird, weil die Menschen verschwinden ja nicht einfach, nur wenn sie zum Europaplatz oder am Hauptbahnhof sich nicht mehr zusammensetzen dürfen, dann passiert es woanders. Ob es die Schanzelbrücke oder wo anderer Ort ist, das ist, glaube ich, Spekulation, aber das werden wir sehen. Aber damit ist halt die Ursache des Problems nicht angegangen, und das ist mir bewusst, das ist dir bewusst, und deswegen habe ich auch die Diskussion im Ausschuss nachvollziehen können.
Und es wird sicher nur den ein oder anderen Konflikt geben, weil es eben nicht nur schwere Alkoholiker sind, die man damit trifft, sondern auch ein Junggesellenabschied, der noch mit ein paar Stamperl unterwegs ist und einen Bollerwagen mit einem Kisten Bier dabei hat, oder auch die ein oder andere fußballbegeisterte Meute, die sich da gern an den Wochenenden Richtung Landeshauptstadt aufmacht, um da entweder in Rot-Weiß oder in Weiß-Blau ihrem Club anzufeuern. Sitzen sie auch gern schon mal mit einem Bierchen in Zug rein, und da bin ich gespannt, wie oft es dann wirklich zu tragen kommt, dass da nicht nur eine Verbotstafel steht, sondern dass dann auch wirklich Leute nicht nur abgemahnt werden, sondern dann auch zur Kasse gebeten werden mit einem Bußgeld, weil sie sich halt nicht an die Verbotszone gehalten haben. Und so ganz eindeutig ist halt nicht, dass man jetzt genau weiß, wo darf man trinken und wo nicht, und wahrscheinlich wird es in der Praxis so sein, dass heißt, andere Straßenseite aufsuchen, da drüben das Getränk zu Ende trinken, dann darf man wieder in die Zone rein. Aber ich finde es ein bisschen ein Irrsinn, solange es eben dabei bleibt, nur die Verbotszone zu machen. Nichtsdestotrotz, mehrheitsfähig ist es offensichtlich. Schauen wir mal, was rauskommt nach dem Beschluss und was wir noch an Begleitmusik dazu machen können, weil das Thema, denke ich, auch wenn wir jetzt ein bisschen einen humorvollen Einstieg gehabt haben mit der Duit und der Weghalben und so weiter, ja doch ein ernstes ist, das man sich auch mit der notwendigen Sachlichkeit und auch dem Fachpersonal, war übrigens auch noch eine kleine Randbemerkung, dass geheißen hat, man kann schon mehr Streetwork fördern, aber selbst wenn man die Stellen ausschreibt, das Personal müssen wir erstmal finden. Das ist natürlich noch ein anderes Problem, dass der Fachkräftemangel natürlich auch in dem Bereich zuschlägt. Nichtsdestotrotz bin ich zuversichtlich nach der letzten Sitzung und nachdem das eigentlich parteiübergreifend auf Zustimmung getroffen hat, dass wir da mehr als nur das Verbot auf den Weg bringen.
Und was du angesprochen hast, ist ja schon ganz wichtig, wie wird dann sowas umgesetzt und wie wird sowas kontrolliert. Und ich glaube, es kann ja nicht unser Ziel sein, dass man dann dort jetzt mal zu viel Bußgeldbescheide ausstellt, sondern dass man das halt auch wieder praktikabel gestaltet. Und wenn es dann am Schluss dazu führt, dass man eben die von dir angesprochenen Gruppen, seien es Fußballfans, seien es Jungs, seien Abschiede, seien es Feierabendbiertrinker, wenn man die dann freundlich, höflich, empathisch auffordert, hey, da ist eigentlich Alkoholverbotszone, magst nicht da auf die andere Straßenseite oder woanders hingehen, weil eigentlich ist das schlecht da so. Und dann löst man 99% der Fälle sowieso schon. Wenn man da gleich mit dem Bußgeldkatalog anruckt, dann ist das, glaube ich, nicht sachdienlich. Und dann ist auch das Ziel einer lebenswerten Stadt, glaube ich, da jetzt nicht unbedingt erfüllt. Aber das muss man sich dann eben anschauen und darauf achten, wie das umgesetzt wird.
Und wenn wir geografisch schon am Hauptbahnhof sind, müssen wir auch darüber, glaube ich, noch ein paar Takte reden. Wie ist denn die Bahnhofssituation in Passau, zu der ja weit mehr gehört als nur der Alkoholkonsum, den man jetzt mit diesem Verbot eben bekämpfen möchte, sondern alle, die regelmäßig mit dem Zug unterwegs sind, kennen das Spiel. Wenn du mit dem Radl auffährst, musst du erstmal einen Stellplatz finden. Wenn du mit mehr Gepäck, mit Kinderwagen, mit Rollstuhl unterwegs bist, stehst du oft vor einem defekten Aufzug. Es gibt bloß einen Haupteingang, es gibt keine Anbindung, keine südliche Anbindung, also nicht eine Verlängerung der Unterführung oder eben irgendwie ein Treppenaufgang in Richtung der Grünaustraße, der vor vielen Jahren schon mal geprüft worden ist und geplant worden ist. Aber es gab eine sehr große Baumaßnahme durch den Abriss vom alten Postgebäude mit dem Poststeg dabei und den Neubau, den man da jetzt von einer Firma aus dem Passauer Landkreis mit sehr, sehr großen Kränen eingehoben hat und dazu auch den Bahnhofsvorplatz eine Zeit lang gesperrt hat, jetzt eben einen neuen Brückenschlag über die Gleise. Auch da gab es im Vorfeld die Diskussion, macht es denn Sinn, dass man ein paar Bahnsteige direkt anbindet, also dass es eine Treppe oder einen Aufzug gibt von dem neuen Poststeg direkt an die Gleise runter, dass man vom ZOB quasi direkt auf das Bahngleis gehen muss, von dem man losfährt. Die wenigsten Züge fahren ja von dem Gleis 1 ab. Also da hätte man viele Möglichkeiten gehabt, wie man was verbessern kann, auch jetzt im Zuge dieser Baumaßnahme. Es ist viel auf und ab diskutiert worden, aber leider hat man nichts davon umgesetzt oder auch nur irgendwie näher in die Planung aufgenommen. Und was ich am suboptimalsten finde, ist, dass jetzt im Sommer, wo wirklich viel Leute auch touristisch da unterwegs sind und reisen, über die Semesterferien irgendwie heimfahren, dass im Sommer der Poststeg jetzt erstmal für mehrere Monate, ich glaube 4 Monate war das Datum, das jetzt in der Presse schon mal aufgeschlagen ist, komplett gesperrt wird, man dann den langen Umweg über den ZOB fahren und die Bahnhofsstraße nehmen muss, was jetzt nicht unbedingt ideal ist bei doch durchaus sommerlichen Temperaturen dann, dass man da noch einen halben Kilometer oder einen Kilometer Umweg macht mit dem ganzen Gepäck. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass das danach dann eine saubere Lösung ist, die Brücke uns möglichst viele Jahrzehnte gut erhalten bleibt und auch der Treppenaufgang, der auch immer wieder mal ein bisschen problematisch war, wo Videoüberwachung und so andiskutiert worden ist, weil es da immer wieder zu Vandalismus gekommen ist. Ich finde es schade, also einerseits schön, dass was passiert am Bahnhof und andererseits schade, wenn man sich überlegt, was könnte man alles machen, wie wenig man denn jetzt wirklich gemacht hat und da hat man wünschen, dass man das einfach öfter schafft, dass man sich zusammensetzt und gemeinsam nach Lösungen sucht und nicht immer nur die Antwort von städtischer Seite ist, das ist nicht unser Baustelle, da sind wir nicht zuständig, das ist Sache der Post oder Sache der Bahn, das müssen die machen, uns geht das nichts an. Das geht vom Thema Barrierefreiheit über das Thema Fahrradabstellanlagen eben bis hin zu den defekten Aufzügen, das man auch dadurch lösen könnte, dass man einfach anderswo nur einen zweiten Aufzug macht und wenn der eine defekt ist, dann kann ich den anderen nutzen. Bin ich gespannt, wie das langfristig weitergeht und hoffe, dass aus dem Sondervermögen von der Bundesebene auch der ein oder andere Euro in die Schieneninfrastruktur läuft und wir damit dann vielleicht auch Maßnahmen zur Verbesserung rund um den Hauptbahnhof treffen können.
Ja, und also auch hier sehe ich durchaus die Punkte, die du machst. Man kann, glaube ich, so die Argumente, dass da vieles in die Zuständigkeit der Bahn oder der Post oder beiden fällt, nicht völlig wegwischen, weil das schon so ist und dass da irgendwo der Gestaltungsspielraum einer Stadt einmal natürliche Grenzen hat. Aber die Sorge um diesen Teil der Stadt teile ich ehrlicherweise, gerade weil dieser Poststeg für mich ja wirklich so ganz häufig begangen ist, weil das so mein Weg zum Stadtrat eigentlich ist, den ich meistens beschreite. Und das ist wieder was, was mir auch gut gefällt, gell? Diese riesengroße Baustelle, die da jetzt war, die hat ja doch Interesse hervorgerufen. Und da bin ich jetzt schon 2-3 Mal vorbeigegangen und man weiß ja so ein bisschen, wie das Viertel so zusammengesetzt ist da rund um die Poststeg und ist ja schon multikulturell geprägt, sage ich mal. Und da haben sie wirklich ganz, ganz bunte Baubeobachtertrupps gebildet, die da gemeinsam das Krangeschehen verfolgt haben und darüber diskutiert haben, was jetzt da wohl passiert. Und das hat mir echt gut gefallen, weil das wieder so ein niederbeinendes Bild war. So ein bisschen Menschen aus ganz unterschiedlichen Generationen mit verschiedenen Herkunftsländern ganz offensichtlich, die sich dann darüber austauschen, ob es das gut oder schlecht ist. Ähnlich wie wir es mir zwar jetzt in einem Podcast machen, läuft dort quasi so ein ganzer offensichtliches Stadtgespräch lebensnah vor Ort. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und imponiert, wenn die einer quasi so aus dem Rastershop gegenüber mit dem diskutieren, der Leberkäse-Menü in der Hand hat und dann sagt, oh, was wird jetzt das da und so. Das war ich nicht schlecht. Zeigt auch wieder ein bisschen so die Vielfältigkeit unserer Stadt. Aber an sich, die Sperrung macht dann für mich schon auch das Leben ein bisschen schwerer, weil, wie gesagt, ich nutze das sehr oft und für alle, die dann versuchen, zum Bahnhof zu kommen, eben von dieser Seite der Stadt, da ist vielleicht so unter normale Ladenöffnungszeiten an der Shortcut Stadtgalerie tatsächlich noch ein bisschen hilfreich, weil du dann auch Rolltreppen hast und da ein paar Meter sparst, klimatisiert im Hochsommer hoffentlich und einigermaßen besser erträglich. Und da kann man natürlich gleich den Passer Einzelhandel auch noch stärken, wo man es natürlich auch noch freuen, wenn man nur eine kleine Brotzeit für den Weg braucht oder so, ist man da gleich superedigt oder ein neuer Fernseher oder keine Ahnung, was man sich dann da am Weg noch kauft.
Was allerdings noch schmerzhafter wird als jetzt diese Sperrung vom Steg, weil die kann man eben zumindest mit einem Umweg noch umgehen, wird die Sperrungen auf den Schienen sein, wenn es da zu Sanierungsarbeiten kommt, die uns ja monatelang in bisher noch unbekanntem Ausmaß, muss man so deutlich sagen, abhängen werden vom Rest der Republik. Weil ja, Schienenersatzverkehr wird man natürlich versuchen irgendwie hinzubekommen, aber das weiß auch jeder, der mit der Bahn mal unterwegs ist. Schienenersatzverkehr ist natürlich nie gleichwertig zum Zug. Dann ist ein Bus zu wenig da, dann wartet man wieder mal eine Zeit lang, dann fährt man deutlich länger. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Bahn das lösen wird. Und das ist für alle Bahnreisenden dann, glaube ich, schon auch nochmal eine zusätzliche schlechte Nachricht, wenn jetzt erst eben ewig lang Baumaßnahmen waren rund um den Bahnhof, die jetzt vielleicht einen neueren, schöneren Steg dann ergeben haben, aber nicht wirklich eine bessere verkehrliche Anbindung. Im Übrigen hat man während der Sperrung auch wieder gemerkt, diese Stoßzeiten, wenn der Zug ankommt und wirklich viel Leute mit dem Auto direkt vor dem Bahnhof an Europaplatz hinfahren, um da die Leute abzuholen, das ist ein regelmäßiges Verkehrschaos und zwar im Stundentakt, wenn immer halt der Zug kommt. Und auch da hätte man sich überlegen können, wenn wir jetzt schon so lange sperren, können wir denn da irgendwie Verbesserungen machen, den Parkraum neu ordnen, vielleicht die eine oder andere Bushaltestelle so verlegen, dass man noch ein paar Stellplätze mehr gewinnt, wie auch immer. Und das viel Schlimmere wird eben noch, dass nicht nur die Anbindung zum Bahnhof hin, sondern auch vom Bahnhof weg, wenn klar ist mal, wie diese Gleisarbeiten dann im Detail ausschauen werden und mit welchen Sperrungen und Einschränkungen das einhergehen wird. Aber da müssen sich alle, die mit dem Zug gerne unterwegs sind, schon auf ja, viel Geduld einstellen und ich hoffe, dass das auch alles gut an uns vorübergeht und vor allem, dass danach dann einfach möglichst reibungslos funktioniert, weil das ist ja das, was wir alle gern haben, dass einfach läuft.
Aber da hast du völlig recht, das betrachte ich auch mit Sorge, hast das ja schon ein bisschen angedeutet, dass ich auf den Zugverkehr vor allen Dingen auch angewiesen bin, wenn ich fußballmäßig unterwegs bin und da ja der festen Überzeugung bin, dass der TSV 1860 nächstes Jahr aufsteigt mit dem fulminanten Sturmduo, was da verpflichtet worden ist, muss ich natürlich oft nach München und bin darauf angewiesen, dass ich pünktlich zum Anpfiff im Stadion bin. Deswegen hoffe ich, dass mir da die Deutsche Bahn einen Weg ermöglicht. Dafür werde ich mir bei der Weghalben auf dem Weg zum Bahnhof zurückhalten und die Verbotszone respektieren. Aber du, Martin, jetzt waren wir vorher schon beim Ordnungsausschuss. Da muss ich schon auch nochmal nachhaken, weil du bist ja da quasi unser Live-Field-Reporter. Was ist denn jetzt in der Bunker-Thematik aus der Kämmer? Was sagen denn die Kollegen Hasenberger und Weidenthaler? Stehen wir mir zwar auf der Liste zum Einkämmer?
Nein, die Liste gibt es nicht. Es gibt ja noch nicht einmal eine Liste, wo Schutzräume vorhanden sind, weil das Aufgabe des Bundes ist und nicht einmal unsere städtische Verwaltung einen Einblick bekommen hat auf Anfrage, wo sind denn im Bereich der Stadt Passau, weil es teilweise halt auch private Flächen sind und weil natürlich auch das Ziel eines Schutzraums ist, dass er im Bedarfsfall dann auch als solcher fungieren kann, indem er halt einfach nicht jedem bekannt ist. Aber das heißt, weder die Verwaltung noch wir im Stadtrat haben da eigentlich einen Überblick. Wir wissen nur, dass es ein paar Ausrangierte gibt, zum Beispiel die Römerparkgarage, die seit vielen, vielen Jahren aber schon außer Dienst gestellt ist. Und die CSU wollte ja eben, dass man sich das anschaut, wo denn reaktivierbare oder möglicherweise neu zu errichtende Orte wären für Schutzräume und ob man da nicht den ein oder anderen Euro vom Sondervermögen abzweigen kann. Die Debatte im Ausschuss hat schnell gezeigt, der Parteikollege Christian Fliesek, der ja lang in der Bundespolitik auch unterwegs war, hat da sehr, sehr schnell Wasser in den Wein gegeben und hat klargemacht, was glaube ich auch die Mehrheitsmeinung im Ausschuss war, da wird nicht viel Geld übrig bleiben und aus dem städtischen Haushalt werden wir da keinen einzigen Euro dafür ausgeben, weil es im Zivil- und Katastrophenschutz eine ganz, ganz lange Liste an vielen anderen Aufgaben gibt, vor denen wir stehen, durch das, dass das Thema halt eine immer wichtigere Bedeutung zukommt und dass das Geld, das wir von städtischer Seite investieren, vor allem in die Maßnahmen gut investiert ist, von denen man mehrfachen Nutzen hat und das wird uns, denke ich, noch länger begleiten. Was die Kollegen Hausenberger und Weidenthaler dazu sagen, kann ich da nicht beantworten, weil sie im Ausschuss nicht zugegen waren. Und die CSU-Vertreter, die da waren, waren jetzt nicht ganz so euphorisch hinter dem Antrag gestanden. Wollten halt einfach das Thema mal platziert haben, was auch völlig in Ordnung ist. Das ist legitim. Und ich sage es gerne an der Stelle auch nochmal, habe es im Ausschuss auch gesagt, wenn wir uns diesem Thema widmen, dann sollten wir uns nicht einseitig auf Schutzräume und Bunker einschießen, weil das wird im Zweifel nichts bringen. Da ist dann auch lange drüber geredet worden, dass es ja da schon modernste Raketentechnik gibt, die da bunkerbrechend sind, dass man da eh gar nichts mehr bauen kann, wo man nicht durchschießen kann. Und
aus dann ist
den Satz vom Kollege Dittelmann, der auch medial aufgeschlagen hat, dass bis wir für einen Bunker eine Baugenehmigung haben, die Russen sollten sie angreifen, ja schon bis Portugal vormarschiert werden. Mei, ist jetzt vielleicht ein bisschen der Dittelmann-Humor, aber auf der anderen Seite schmunzelt man drüber, weil so Unrecht hat er nicht. Das ist schon ewig lange Verfahren. Auf der anderen Seite kann man über sowas irgendwie nicht lachen, wenn man sich die Situation gar nicht vorstellen mag,
ja,
dass wir einen europaweiten Bodenkrieg haben mit Luftangriffen und sonst was, und ja, ist man sehr schnell wieder in so einem sehr ernsten Thema drinnen, aber ich glaube, man sollte auch nicht nur sich auf Verteidigungsszenarien vorbereiten, sondern auf die multiplen Krisen, denen wir so und so begegnen werden, mit immer mehr Dürren, Niedrigwasser, wie wir es jetzt gerade wieder erleben, Umweltkatastrophen, wer weiß, wann die nächste Pandemie kommt, dass wir schauen, dass wir für solche Fälle gut gerüstet sind, mal einen längeren Stromausfall auch oder trinkwassermäßig irgendwas abfedern können, weil man sich einfach vorbereitet hat drauf, wo ja in Vergangenheit auch schon viel gemacht worden ist, das muss man ja durchaus sagen, gerade im Bereich Trinkwasser und Notstromversorgung haben wir besser aufgestellt als vor einigen Jahren, haben da vor allem aus den Hochwässern gelernt. Aber ja, die Diskussion war schon sehr merkwürdig über dieses Schutzraumthema. Und es war schon interessant gewesen, wenn die beiden Herren, die das auf die Tagesordnung gesetzt hätten, sich dann einmal die Zeit nehmen und im Ausschuss ihren Antrag begründen. Weil wenn man dann nicht erscheint und das zum wiederholten Male, dann erweckt das halt schon so ein bisschen einen Eindruck, dass man so einen Antrag nicht gestellt hat, weil es einem um die Sache geht, sondern damit man halt die Schlagzeile in der Presse damit abdeckt.
Ja, und jetzt unabhängig davon, ob man jetzt evaluiert, was, welche Bemerkung jetzt quasi humorisch und was jetzt eher schon polemisch war, freut es mich auf alle Fälle, dass der Ausschuss ja offensichtlich unserer Diskussion vom Podcast gefolgt ist. Das ist ja eine schöne Regel, die wir vielleicht etablieren können, dass das dann ähnlich läuft, wie wir es mir schon vorab besprechen in diesem Rahmen, und dass halt nicht die Lösung sein kann, das Sondervermögen jetzt dafür aufzubrauchen, dass jede Kommune einen Schutzraum für die 500 Obersten baut und der Rest haue ich aufs Mai, sondern dass man das als der Ganze im Gesamtvolumen betrachtet und unsere Bundesrepublik so aufstellt, damit man da auf solche Herausforderungen, du hast das beschrieben, Krieg ist sicherlich eine der katastrophalsten, aber es gibt eine Reihe von Herausforderungen, die uns in Zukunft erreichen können, hoffentlich nicht, aber wer weiß, und dass man sich da gut aufstellt und jetzt nicht unbedingt da ja, Klientelpolitik Kommune für Kommune macht und dann schaut, dass man jeder nochmal Tiefgarage hat, wo 200 Leute nicht passen.
Und was auf jeden Fall gefragt ist, egal bei welchem Szenario und egal wann und wie schlimm es eintreffen wird und Passau davon betroffen ist, ist ganz einfach Eigenverantwortung. Dass die Leute Ruhe bewahren, vorbereitet sind, wissen, wie sie sich in Notsituationen verhalten, war dann auch mal Thema, wie viele Leute in der Stadt Passau kennen die Empfehlungen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, wo es um das Thema Notproviant geht, dass man einfach ein bisschen was bevorratet, dass man da einen gewissen Puffer hat, auch mit Lebensmittel und Trinkwasser oder immer Radio hat und solche Geschichten. Also wie viel kennen das und auch wie viel haben das denn wirklich umgesetzt? Wie viel haben diese Empfehlungen vom Bundesamt befolgt und sind da drauf eingerichtet? Und auf jeden Fall wird es uns auch personell vor große Herausforderungen stellen. Und ich glaube, gerade in der Blaulichtfamilie bei verschiedensten Organisationen sind wir auch, wenn gerade kein Katastrophenfall ist, sowieso auf Leute angewiesen, die sich einbringen. Aber besonders in so großen Notsituationen ist natürlich hilfreich, wenn man viel Leute hat, die mit anpacken. Wir haben das bei den letzten Hochwässern in Passau erlebt, wo wirklich die ganze Stadt danach zum Aufräumen auf den Füßen war. Und ja, das ist, glaube ich, einfach was, wo man sich nicht nur um sich selbst kümmern muss und da einfach ein bisschen Vorsorge treffen muss, sondern sich schon auch verstärkt überlegen muss, gerade in unserem Alter, ich glaube, die junge Generation ist da nochmal in besonderem Maße gefragt, welchen Beitrag kann ich eigentlich dazu leisten, dass ich nicht nur mein eigenes Leben, sondern auch die Resilienz der Gesellschaft ein bisschen mit verbessere und mich da einbringe, auch zum Wohle anderer. Das ist ein Thema, mit dem wir uns verstärkt auseinandersetzen müssen, und ich hoffe, dass man das meiste davon über eine freiwillige Basis regeln kann und man eben nicht mit dieser Dienstpflicht möglicherweise da ja, Wiedereinführung, Wehrpflicht, die ganzen Diskussionen, die wir auf Bundespolitik gerade haben, ich mag es jetzt gar nicht aufreißen, das Fass. Aber klar ist, auch auf kommunaler Ebene ist Eigenverantwortung und ist Engagement gefragt bei den Leuten.
Auf alle Fälle. Aber ich würge jetzt ab, bevor wir in die Bundespolitik kommen und zu den Pflichtdienstjahren und was da noch alles kommt, und versuche mich mal an einer weigelschen Überleitung. Du hast jetzt gesagt, wie kann man sich einbringen und wie kann man selber Engagement zeigen. Und das ist natürlich auch bei unserem nächsten Thema jetzt eigentlich eine der zentralen Dinge, über die wir mir reden und wo wir auch überraschend einig sind. Es geht um den großen Themenkomplex ÖPNV. Und das, unsere Hörerinnen und Hörer kennen das jetzt schon, weil das oft Thema bei uns ist, weil es aber zurzeit auch, würde ich sagen, schon das akuteste Thema der Stadtpolitik ist. Haben wir ja schon etwas eingeführt, was die Stadtwerke ursprünglich vorgeschlagen haben und was konkret geht, nämlich um, kommt ein bisschen auf die Lesart an, ob es jetzt eine Effizienzsteigerung oder Einsparpotenziale erschließen ist, was man im Busverkehr so macht. Jedenfalls haben wir uns letztes Mal darüber unterhalten, wann denn endlich dieser Prozess der Bürgerbeteiligung losgeht. Und da kommen wir jetzt halt zum heutigen Tag. Also wir nehmen am 5.5. auf. Wir nehmen natürlich am 14.5.
14. Mai, man merkt einfach, dass ihr die Duldzeit noch in die Knochen
steckt. Wir nehmen natürlich am 14.5. auf, so ist. Und jetzt heute und morgen sind die Infoveranstaltungen der Stadtwerke zu eben den Effizienzsteigerungen, Einsparungen, wie auch immer, wie man es nennen will. Und da versucht man jetzt eben an zwei Orten, einmal im westlichen Bereich der Stadt, einmal in Grorvik, sich wirklich anzuhören, was treibt die Leute um und eben auch die Pläne vorzustellen, was jetzt konkret gedacht ist. Ja, und ich glaube, wir beide sind wir einig darin, dass so Bürgerversammlungen immer gute Formate sind, das, was man machen kann. Was uns, glaube ich, beide auch noch ein bisschen abgeht, ist schon das, die niedrigschwelligere Möglichkeit, sie vielleicht digital einzubringen, einmal auf die sozialen Medien, auf einer Website, wie auch immer, da sie zum Äußern, weil man halt mit solchen Bürgerversammlungen bloß immer zwei Säle voll Menschen abholt, aber unsere Stadtgesellschaft halt weit größer ist.
Ja, in der Heimatzeitung ist es aufgeschlagen mit der Überschrift Passau wird von Deutschland abgehängt. Da haben sich ja jetzt schon verschiedene mit Kritik zu Wort gemeldet, nicht nur an den geplanten Änderungen im ÖPNV, sondern auch meine Fraktion hat einen offenen Brief geschrieben, wo man vor allem die Beteiligungsform ja, zum einen scharf kritisiert haben, zum anderen aber auch eigene Vorschläge gemacht haben, wie man es denn verbessern könnte und schon auch nochmal ganz klar unterstrichen, man kann diese Last, diese finanzielle Last durch das jährliche Defizit, das durch den ÖPNV entsteht, nicht alleine auf den Schultern der Stadtwerke beruhen lassen. Wenn man mit Linienänderungen und einem effizienteren Einsatz der Gelenkbusse zu Optimierungen kommt und Einsparungen, von denen der Fahrgast wirklich nichts merkt, dann ist das ja begrüßenswert. Aber wenn man Linien streicht, wenn man den Abendverkehr streicht und de facto ist es nicht alles mit Effizienzverbesserungen zu machen, worüber da geredet wird, sondern auch mit Kürzungen und Einsparungen. Also wenn man diese Last nicht auf den Stadtwerken alleine lassen mag, dann müssen wir, was viele andere Kommunen schon längst machen, auch in der Stadt Passau, aus dem städtischen Haushalt raus eine Kofinanzierung für den ÖPNV auf den Weg bringen und können da nicht die Stadtwerke einfach alleine lassen mit dem Thema. Wenn wir bei dem ÖPNV bleiben wollen oder vielleicht sogar den bestehenden noch verbessern wollen, dann wird das Geld kosten und dann brauchen wir jetzt einfach auch eine ehrliche Diskussion darüber, wo das denn herkommen soll. Ja, und jetzt vielleicht noch mal ein Wort zur Bürgerbeteiligung. Diese Infoveranstaltungen wurden ja auch sehr, sehr kurzfristig angekündigt, also auch zu dem Zeitpunkt, wo das die jetzige Folge angehört wird, sind es wahrscheinlich schon vorbei. Wir werden natürlich in der nächsten Folge dann darüber berichten, was denn da los war und ob so viel diskutiert wird und auf die Bedürfnisse der Leute, die da hingängen, eingegangen wird, das weiß ich gar nicht, weil es ist kein Beteiligungsformat, es ist lediglich ein Informationsangebot, wo informiert wird. Es ist jetzt nicht so eingeladen worden, dass da eine große Diskussion stattfindet. Natürlich wird es da wahrscheinlich Wortbeiträge geben und Rückfragen und auch das ein oder andere Statement oder die Kritik da zutage kommen, die sich die Verantwortlichen der Stadtwerke dann da anhören müssen. Aber sehr, sehr kurz angekündigt. Dann auf der Homepage zwar Informationen bereitgestellt, die aber noch relativ schwer zu finden sind. Und dann gibt es ganz unten, wenn man bis ganz unten sich durchgescrollt und mehrfach durchgeklickt hat auf der Homepage, mal ein sehr neutral und nüchtern gehaltenes Kontaktformular, das jetzt nicht unbedingt dazu einlädt, dass man sich da wirklich auch einbringt. Und genau das ist aber jetzt gefragt. Die Leute, die regelmäßig mit dem Bus fahren, müssen sich jetzt zu Wort melden, müssen sich einbringen, mit dem Thema auseinandersetzen, sich überlegen, was ist mir persönlich wichtig und das dann auch an die Stadtwerke und auch an uns im Stadtrat herantragen, die darüber zu beschließen haben. Wenn das jetzt einfach so still und heimlich abgewickelt wird und es kommt wenig Rücklauf aus der Bevölkerung und es entsteht so der Eindruck, ja, die allermeisten sind jetzt zufrieden, gab ja kaum Kritik, dann denke ich, wird das durchgewunken und den Aufschrei dann erst im Nachhinein geben. Und deswegen haben wir uns da auf jeden Fall eine bessere Beteiligung gewünscht, auch mit einer Zielmarke von 10% der Bevölkerung. Das entspricht in ungefähr dem, was bei der gelben Tonne rausgekommen ist an Beteiligung. Und das schafft man halt nur, indem man wirklich da flächendeckend die Leute informiert, in den Bussen irgendwas drinnen hängt, idealerweise gleich mit einem QR-Code, dass du das am Handy hast, aber auch analoge Beteiligungsformen gibt für alle Leute, die nicht Digital Native sind, dass die dann irgendwo am ZOB oder an zentralen Orten mal einen Fragebogen ausfüllen können und dass man wirklich auch die Meinung der Fahrgäste erfragt und was ihnen wichtig ist und das einfach nur mehr auf eine breitere Basis stellt. Wir haben bis jetzt nur keinerlei Rückmeldung bekommen auf den offenen Brief. Ich hoffe aber, dass die ein oder andere Anregung, wie man das verbessern kann, den Prozess die nächsten Wochen, dass das dann aufgenommen wird und dass wir da bis zu unserer nächsten Beschlussfassung, die ja auch noch vor der Sommerpause stattfinden soll, ein möglichst breites Bild mit Rückmeldungen aus der Bevölkerung bekommen werden. Was ist den Menschen in Passau wichtig, wenn es um den ÖPNV geht und dass man da wirklich die Diskussion einfach nur mal neu aufschnürt und dann auf der Basis, was denn jetzt an Rücklauf kommt in den nächsten Wochen, ergebnisoffen drüber redet. Wie geht's weiter?
Ja, absolut. Und also ich teile da ehrlicherweise die Kritik auch ein bisschen. Gell? Ich glaube, es ist bei den Debatten, die wir da schon geführt haben, schon auch durchgekommen, dass wir vielleicht unterschiedlich gesprächsbereit bei der einen oder anderen Optimierung sind und dass wir verschiedene Maßnahmen vielleicht verschieden kritisch oder positiv beurteilen und das ist alles gut und recht. Ich bin mir aber ehrlicherweise auch noch nicht sicher, ob diese zwei Veranstaltungen jetzt schon dem genügen, was ich mir davon erwarte, wenn man so ein Paket wie den ÖPNV, was für so eine Stadt wie Passau so wichtig ist, wenn man das aufschnürt, ob man damit wirklich schon eine signifikante Menge an Menschen erreicht und sich ein vollumfängliches Stimmungsbild abholt. Das wage ich zum Bezweifeln. Ich gehe ehrlicherweise auch so weit mit, dass ich, aber haben wir auch schon besprochen, dass ich glaube, dass eine Beteiligung der Stadt in irgendeiner Form und in was für einer Höhe und für was konkret muss man sich dann wieder anschauen, aber dass das auf Dauer braucher wert, weil einfach der öffentliche Personennahverkehr nicht kostendeckend laufen kann und deswegen sehe ich das total ein und bin da durchaus gesprächsbereit. Was mich bei so Debatten immer ein bisschen stört, aber das kommt auch öfter durch, vielleicht bin ich da einfach nur zu frisch und zu jung im Stadtrat, dass mir manchmal da so die Radikalität wieder etwas stört. Wir haben ja schon die Presseberichterstattung da auch vom Verkehrsclub Deutschland angesprochen und da denke ich mir halt immer, muss immer so sein, so mit Vollgas. Passau wird von Deutschland abgehängt in der Überschrift. Also man kann ja dieses Konzept kritisieren und auch ich finde nicht alles toll und wir haben ja die verschiedenen Entwicklungsschritte, die das gemacht hat, begleitet als Stadtrat, dann wissen wir, was schon alles am Tisch gelingen ist und wie es jetzt im Endeffekt ausschaut und da ist nicht alles cool und da ist aber auch nicht alles total schlimm, aber mit dem letzten Zug von Minger ist man vorher auch schon nicht mehr mit dem Bus heimgefahren, weil man da einfach um 2 in der Früh dann in Passau steht und da dieses Drama so auf zum Reißen finde ich ab und zu so einer guten politischen Diskussion wenig zuträglich. Und was ich halt auch Wahnsinn finde, wenn man dann so sagt, so Thema Verständlichkeit ist ja auch kritisiert worden von dem Verband. Und so, dass schon 4 Taktzeiten auf den Linien die Merkfähigkeit der Kunden strapaziert. Also, dass quasi nicht zumutbar ist, dass es Busse gibt, die alle Viertelstunde, alle halben Stunde, alle Dreiviertelstunde und alle Stunde fahren. Also, da muss ich schon sagen, steht einem Verband in meinen Augen eigentlich gut zu Gesicht, wenn ich schon mal alle Kundinnen und Kunden oder Verkehrsteilnehmer für ein bisschen bescheuert halte. Also das ist, glaube ich, schon nachvollziehbar, dass auch der Zug nach München häufiger verkehrt wie nach Berlin und das wirft die Berlin-Reisenden in der Regel auch nicht in totale mentale Probleme und Unverständlichkeiten, dass sie am Bahnhof nicht mehr weiterkommen. Gleichwohl, du möchtest auch schnell dazu gehen, dann du.
Naja, wenn du mit dem Zug unterwegs bist, hast du zumindest eine App, über die du dich im Regelfall auch mit Echtzeitaktualisierung informieren kannst. Wenn du in Passau mit dem Bus fährst, dann musst du einen DB-Navigator nutzen und ist es gerade, was digitale Informationen angeht und App-Nutzung und so, sind wir da wirklich nur sehr provinziell unterwegs. Und ich kann bei dem Thema, weil es eben den Lebensalltag der Menschen sehr direkt betrifft, schon verstehen, dass das polarisiert und dass das auch die Gemüter ein Stück weit erhitzt. Und ich glaube, weil du sagst, dir ist das jetzt schon zu früh mit Passau wird von Deutschland abgehängt. Im Übrigen, wir haben vorher über den Zugverkehr geredet, da stimmt es ja. Ob es beim ÖPNV jetzt auch zutreffend ist, sei dahingestellt. Aber ich glaube, die Debatte wird sich noch, kann ich mir zumindest vorstellen, durchaus hochschaukeln die nächste Zeit. Und ich meine, es macht schon einen Unterschied, ob ich am Wochenende alle halbe Stunde einen Zug habe, einen Bus habe, jetzt komme ich schon durcheinander, Habe ich alle
Hörbestellungen verpackt hab. Schon. Her,
ja, schaut,
haben wir schon beide Ohren.
Beide ein Schnitzer. Aber wir schneiden nichts raus, das bleibt alles so drin.
Weil wir es gar nicht können.
Also es macht einen riesen Unterschied, ob ich eine halbe Stunde auf dem Bus warte oder ob der nächste erst wieder in 2 Stunden fährt. Und wer das wirklich mal kennt, dass du dann irgendwo am Stadtrand sitzt, an einer Bushaltestelle und schaust aufs Tafel und es kommt keiner und machst dich dann da auf einen einstündigen Marsch mit der Fußmaschine auf den Weg. Es ist kein Spaß. Und dann bist du sauer und denkst du, was soll das, dass da kein Bus fährt. Und besser, als dass man sich danach dann aufregt, dass da und da der Bus nicht mehr fährt, ist sich jetzt einzubringen, jetzt nur einzuwirken auf die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, und solange es einigermaßen sachlich bleibt, darf das dann ruhig auch emotionaler werden, finde ich, wenn es sachlich bleibt. Aber ich kann es verstehen, dass Leute das richtig aufregt und die Gemüter da erhitzt, weil gewisse Stadtteile ist de facto so einfach eine deutlich schlechtere Anbindung haben werden.
Voll, aber um das habe ich gar nicht gesprochen. Also das brauchen wir überhaupt nicht reden, dass das natürlich für mich als Nutzerin oder Nutzer einen riesen Unterschied macht, ob der Bus alle halbe Stunde oder alle 2 Stunden fährt. Aber das ist ein Argument. Aber das Argument, verschiedene Takte sind der Bevölkerung intellektuell nicht zuzumuten, finde ich schon relativ steil.
Was soll ich jetzt sagen dazu? Ich hätte am liebsten auch einen 10-Minuten-Takt.
Weil mit der Argumentation könnte ich sagen, alle Busse von alle 2 Stunden, dann wird das entkräftet, aber dann haben wir keinen ÖPNV, den wir uns wünschen. Hänge mir aber gar nicht darauf auf, weil ich wollte die andere Seite auch noch ein bisschen betonen, weil jetzt habe ich das kommunikativ etwas kritisiert, ist aber wohlgemerkt eh nicht euer Brief gewesen, gell? Da bin ich ja relativ stark dabei, sondern eher die Äußerungen von dem Verband. Aber ich muss gleichzeitig auch sagen, dass mir auch das Kommunikationsmanagement von den Stadtwerken selber nicht besonders gut gefällt und war ja ein Thema in der letzten Fragestunde bei uns im Plenum, was ich auch nachvollziehen kann, weil man schon darüber diskutieren kann, wie gut das eigentlich so wirkt, wenn man so die Presseveröffentlichungen von den Stadtwerken beobachtet. Zum einen jetzt eben auch nochmal groß erklärend aufgedröselt, wo das Defizit herkommt und was für Investitionen in der Zukunft geplant sind und wie denn das alles ausschaut. Gleichzeitig aber dann die Gewinne und das Geschäftsergebnis aus 23 da nochmal prominent eine und dann die Investitionen im PEP nochmal prominent in Zeitung. Also das löst natürlich bei mancher Bürgerin und manchen Bürger schon das Gefühl aus, naja, warte mal, in dem Geschäftsbereich machen sie sauber Plus, da investieren sie sauber, aber mein Bus kommt jetzt seltener. Und das ist schon was ich finde, was jetzt auch in diesen Informationsveranstaltungen ein bisschen aufgelöst werden muss, um das den Bürgern verständlich zu machen, warum man da jetzt überhaupt ansetzt. Und da finde ich, macht jetzt ehrlicherweise, sofern man da Urteil zusteht, aber die Kommunikationsstrategie der Stadtwerke Passau nicht den allerbesten Job, das darf ich schon so sagen.
Da bin ich in weiten Teilen bei dir, allerdings finde ich es zumindest erfreulich, dass man jetzt ein bisschen transparenter mit Informationen an die Öffentlichkeit geht, wie ist denn auch um die wirtschaftliche Lage des Konzerns bestellt. Wobei ich es ein bisschen schade finde, dass man da sehr einseitig über die Tageszeitung geht, die dann den Artikel, so wie die Pressemitteilung der Stadtwerke verschickt worden ist, wahrscheinlich überwiegend übernimmt und da gar keine Einordnung, kein Vergleich mit anderen Städten, gar keine kritische Rückfrage irgendwie mit drinnen war. Und die Stadtwerke wiederum auf ihren eigenen Kanälen, Homepage habe ich jetzt schon angesprochen, auch was Social Media angeht, nur überhaupt nicht vertreten sind, lediglich den Hinweis jetzt auf ihrer Homepage haben bei den Verkehrsbetrieben, dass die Facebook-Seite Stadtbusverkehr Passau nicht von ihnen betrieben wird. Da hat sich jemand ehrenamtlich sehr viel Mühe gemacht, mit dem Thema auch sehr fachkundig und das ein bisschen aufbereitet. Und es kann irgendwie nicht sein, dass das ehrenamtliche Leute mehr machen oder das auffangen oder überhaupt irgendein Informationsangebot in die sozialen Netzwerke reicht, denn weil wie viele Leute lesen nur Tageszeitung und das jeden Tag und dann auch wirklich jeden Artikel bis ins Detail. Du brauchst halt einfach ein vernünftiges Online-Angebot auf verschiedene Kanäle. Und siehe, Beteiligung von den Infoveranstaltungen, das hat kaum jemand mitgekriegt. Der Rücklauf, so wie er jetzt ist mit dem Kontaktformular, da wird sie, wenn überhaupt, eine dreistellige Zahl zu Wort melden, die sich dann aber halt auch nur an ihrer eigenen Haltestelle wahrscheinlich wünschen, dass da der Bus öfter fährt. Also da werden keine großen Überraschungen dabei sein. Da bräuchte man wirklich ein bisschen einen fundierteren Fragebogen, vielleicht ein externes Fachbüro, das das mitmacht. Gelbe Tonne habe ich als Beispiel schon angesprochen, das war wirklich eine gute Umfrage, du hast auf einen Link draufgedrückt, hast ein paar Minuten gebraucht, ein paar einfache, verständliche Fragen gekriegt und hast dann natürlich in der Auswertung das deutlich einfacher gehabt. Ja, wie willst du denn so ein Kontaktformular auswerten? Kriegen wir dann da einen 400-seitigen Ausdruck noch hingelegt mit sämtlichen Statements und können uns die dann durchlesen und mit einem Textmarker ausstreichen, was man für Umsetzungswert erachtet. Also das ist alles noch irgendwie auf sehr wackeligen Beinen und ich bin leider auch nicht so optimistisch, dass sich da die nächste Zeit noch viel ändern wird. Nichtsdestotrotz sind mehr Informationen jetzt bekannt. Man kann sich informieren, wenn man sich da einbringen möchte. Und ich denke, das Thema nicht nur ÖPNV, sondern auch wirtschaftliche Lage der Stadtwerke und bevorstehende Investitionen und wie die denn zu stemmen sind, ist auch eins, das uns noch länger begleiten wird und wo ich mir einfach eine mehr öffentliche Debatte darüber wünschen würde, weil der jetzige Geschäftsführer, der Professor Brechtl, uns im Stadtrat immer sagt, das ist Ihr Unternehmen. Und ich letztens mir dann erwidert habe, es ist ja nicht unser Unternehmen als Stadtrat. Natürlich ist es eine städtische Tochter, aber es ist das Unternehmen der Bürgerinnen und Bürger. Und für die muss man da einfach auch mehr diesen Dienstleistungsgedanken noch in den Vordergrund stellen. Und ich hoffe, dass das jetzt einfach ein bisschen ein holpriger Anfang war, aber dass aus der Kritik, die jetzt wirklich von verschiedenen Seiten immer wieder und auch sehr fundiert und mit eigenen Vorschlägen gemacht worden ist, dass man was mitnimmt und das Ganze verbessert und so sich da vielleicht auch in der Außenkommunikation personell nur jemand mit ins Boot holen, sich mal ins Neuland wagen. Man braucht heutzutage einfach ein gescheites Internetangebot und ich bin gespannt, was kommt, aber vorsichtig optimistisch, dass kleine Verbesserungen geben wird, aber so ganz zufrieden werden wir beide wahrscheinlich nicht damit sein, wie das laufen wird.
Mutmaße ich auch, dass du da recht hast und muss ja auch sagen, dass den ganzen Prozess über so mein Optimismus eher verringert. Auch die, das mit Ihr Unternehmen und so, also du hast jetzt auch großen Anklang in Teilen meiner Fraktion finden, weil das schon bei uns ab und zu dem einen oder anderen sauer aufstößt, weil klar haben wir Verantwortung für dieses Unternehmen, weil wir Stadträte, gewählte Stadträte dieser Stadt sind. Aber daraus immer so schon ein Argument zu konstruieren, finde ich ab und zu nicht richtig. Und auch das, was du über digitale Medien und soziale Medien gesagt hast, glaube ich auch richtig. Weil jetzt haben wir zum einen die Realität, dass die klassische Tageszeitung nicht mehr so viel Leute lesen. Ob das so hochqualitativ ist, was da drin steht und ob ich die Äußerungen alle gut finde, habe ich vorher schon kurz durchblicken lassen. Und ich würde auch tippen, dass die Überschneidung zwischen der Abonnenten einer Tageszeitung und der täglichen Nutzer des ÖPNVs gar nicht so groß ist. Weil ich glaube, dass das durchaus andere soziale Gruppen sind, die das betrifft und dass man da eher einen Kommunikationskanal gewählt hat, der die Leute, die am Schluss die Kundinnen und Kunden sind, gar nicht so sehr tangiert. Aber mei, so ist es. Aber wir werden auf alle Fälle das Thema weiter begleiten, werden wir jetzt auch diese Informationsveranstaltungen uns genau anschauen und dann sicherlich auch im Rahmen dieses Podcasts wieder darüber berichten, was denn da so passiert ist. Und dann hätte ich so zum Abschluss vielleicht schon langsam noch ein kleines anderes Verkehrsthema, was jetzt öffentlich auch aufgetaucht ist, was sogar so ein bisschen in diesem Kontext genannt wurde, ob das nicht das ein oder andere Bus- oder Taxi-Problem oder was wir schon alles gehabt haben. Man merkt in dem Podcast, da dreht sich viel drum, wie man von A nach B kommt, ist aber einfach in der Kommune wie Passau nicht völlig unwichtig. Jüngst wurde ja diskutiert, ob denn die Stadt Passau auch für solche E-Scooter Verleihunternehmen ein interessanter Markt sein könnte. Und die sind befragt worden, ist ja öffentlich rezipiert worden. Was ist denn da deine Einschätzung dazu? Also hat dich das gewundert, dass überhaupt Passau bei sowas in Erwägung gezogen wird und wie ist da die Haltung dazu?
Naja, mei, als Universitätsstadt war das klar, dass das früher oder später aufschlägt und ich kann es auch nachvollziehen, dass alle, die das aus Großstädten kennen und schätzen gelernt haben, sich sowas auch für eine kleinere Stadt wie Passau wünschen. Das eine, was ich mir technisch schon mal schwierig vorstelle, ist, dass ich glaube, dass du mit den kleinen E-Scooter-Rollerreifen ziemliche Probleme kriegen wirst auf dem ein oder anderen Passauer Kopfsteinpflaster. Aber da haben wir mit dem Oberbürgermeister Jürgen Dupper ja eh einen Verbündeten, wenn es darum geht, das Pflaster rauszureißen und alles zuzubetonieren, ist auch nicht die Lösung. Mei, wer gerne mit so einem Ding fährt, erstens mal kann man sich selber zulegen, zweitens mal, wenn es dann einen Verleih gibt, wenn das alles mit Maß und Mitte irgendwie läuft und man dann keinen Wildwuchs hat, wo die dann überall umeinander liegen in teilweise fragwürdigem Zustand, kann man es gern machen, immer nur lieber mit dem E-Scooter unterwegs sein, ein bisschen frische Luft kriegen und so den Straßenverkehr erleben, als dass sich noch mehr Leute ein eigenes Auto zulegen und die Parkraumsituation im Innenstadtbereich sich noch weiter verschärft. Ich denke mal, Passau ist auch sehr, sehr gut zum Radlfahren und wir sollten uns politisch eher darauf konzentrieren, dass wir die Radlinfrastruktur ausbauen. Mein E-Scooter sieht man vereinzelt zunehmend fahren die letzte Zeit. Ich störe mich da nicht groß dran. Man muss, wie gesagt, das im Auge behalten und schauen, dass dann, gerade wenn eben so Verleihfirmen ins Spiel kommen, kein Wildwuchs gibt. Was mir als einziges negatives Argument so ein bisschen sticht, ist das Thema Nachhaltigkeit. Die meisten dieser Fabrikate sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie möglichst langlebig sind. Also das schaut am Anfang schön aus, aber gerade im Verleih sind es dann halt einfach schnell hin und gibt es auch verschiedene Studien dazu, die sagen, dass das einfach kein sonderlich nachhaltiges Mobilitätsmittel ist, weil sie eine sehr, sehr kurze Lebensdauer haben, es mit dem Upcycling der Akkus und so auch noch nicht so läuft, wie es sollte und da noch viel Luft nach oben ist, wo man kommunal nicht wirklich was in der Hand hat, da kann man halt zu einem der großen Player ja oder nein sagen, wenn es darum geht, ob die hier Standorte kriegen und ob man das ermöglicht. Da habe ich jetzt keine große ablehnende Haltung dazu, solange es eben mit Maß und Mitte abläuft. Aber da hat man wünschen, dass man insgesamt, und da ist auch wieder die Bundesebene, wenn nicht sogar die europäische Ebene mehr gefragt, bei all diesen akkubetriebenen Mobilitätsmitteln, die es jetzt immer mehr gibt auf dem Markt, einfach auf die Nachhaltigkeit ein bisschen mehr schaut und dass das nicht ein paar Wochen gefahren wird und dann in irgendeinem unserer drei Flüsse landet, weil es hieß an. Das wäre schon ein großer Wunsch, den ich dazu hätte.
Ja, teile auch größtenteils. Also ich muss auch sagen, ich sehe da schon diese Klassikerprobleme, die man antizipiert, von wegen, die stehen dann überall in der Gegend umeinander und die dann werden dann bei Gelegenheit einmal eher uncool entsorgt, was in der Drei-Flüsse-Stadt vielleicht gerade anbietet. Ich sehe es aber praktisch ehrlicherweise relativ problematisch. Du hast das angesprochen, Altstadt haben wir mit dem Kopfsteinpflaster, glaube ich, schon ein Problem. Dann gibt es ja oft, also ich bin so Dinge auch schon in andere Städte gefahren, so Verbotszonen, die man quasi softwaremäßig einrichten kann. Da warten ja dann wahrscheinlich alle Flächen, wo jetzt auf den Radverkehr gesperrt ist, dann zu berücksichtigen. Also wenn du jetzt vom ZOB oben zum Ludwigsplatz fährst oder Fußgängerzone entlang, werden ja dann sowieso schon nicht befahrbar. Dann müsste man sich über Inn- und Donaulände, glaube ich, Gedanken machen, weil das schon relativ gefährlich ist, weil die Dinger schon auch schnell gängen und da liegst du mal schneller drin im Fluss, als glaube ich möchtest. Dann werden die potenziell noch gesperrt. Und dann hast du der Sinn fast erübrigt, weil dann haben wir den kompletten Innenstadtbereich raus. Dann kann man die Dinger, weiß ich nicht, in Scheuding und Heining und Neistift aufstellen, aber wie groß da die Nachfrage dann wieder nach dieser Art der Mobilität ist, wage wieder zum Bezweifeln. Deswegen glaube ich, ist das noch relativ unausgegoren und sehe es eher wie du, wenn etwa so ein Ding zur Ergänzung der eigenen Mobilität mag und braucht, die sind ja mittlerweile auch einigermaßen erschwinglich, also wenn es der öfter eins leistet, da eins kaufen können fast auch schon, dann kann man das gerne machen, hat man auch das Problem mit den Abstellflächen nicht, weil dann nimmt man es ja in der Regel dann mit dem eigenen Haushalt oder lotzt halt neue des eigenen Wohnorts irgendwo, dann ist das erledigt und dann kann man damit genauso umeinander fahren. Aber so diese großen Verleihfirmen, die dann da Dutzende bis Hunderte Geräte auf unsere Straßen abladen, glaube ich, ist jetzt eigentlich keine wahnsinnig sinnvolle Ergänzung, gerade eben dann wie umrissen, wenn man es dann in der Hälfte der Stadt eigentlich gar nicht nutzen kann. Und jetzt ohne dass wir jetzt schon im Stadtrat oder in der Partei oder sonst wo drüber gesprochen haben, aber ich glaube, dass ich die Haltung der Stadtspitze antizipiere und dass die das ganz ähnlich und eher kritisch sieht.
Wir werden sehen, was dabei rauskommt und egal, ob mit E-Scooter, die es ja im Übrigen sowieso schon vereinzelt auch in Passau gibt, zwar halt eben noch nicht im großen Stil zum Ausleihen, egal ob mit dem E-Scooter, mit dem Radl, mit dem Auto oder zu Fuß, und gerade die Leute, die zu Fuß unterwegs sind, haben keine große Lobby und vielerorts schon ein bisschen einen beengten Raum durch gastronomische Flächen, durch den Verkehrsraum, so wie er halt in einer Stadt mit drei Flüssen begrenzt ist und so aufgeteilt ist, dass halt der meiste Platz de facto momentan den Autos gehört. Egal mit was man unterwegs ist, da die mir einfach wünschen, dass man viel Rücksicht auf die jeweils anderen Verkehrsteilnehmer nimmt. Beispiel Fünferlsteg, das Problem hätte man nicht, wenn einfach Rücksicht genommen werden darf auf dem Fünferlsteg, dann hat man da genug Platz, dass man sich begegnen kann und wenn dann jemand mit Kinderwagen oder mit dem Hund vorbeispaziert kommt, dass ich dann halt schnell wart und die Leute passieren lasse. Und meine Beobachtung in den größeren Städten waren, dass Leute, die mit so einem E-Scooter unterwegs waren, da schon eher wenig nach links und rechts schauen, sondern da kämen dann die In-Ear-Kopfhörerei und dann gibt es nämlich ein Gas und das ist Vollgas und ab zum Zielort. Und das wird in Passau ein bisschen schwierig, weil uns dafür einfach die Strecken fehlen. Das ist nicht ganz ungefährlich und deswegen, ich persönlich darf im Zweifelsfall immer aufs Radl setzen und von allen anderen, die es nicht machen, können es natürlich gerne alle so machen, wie sie es wollen, aber Rücksicht aufeinander nehmen, das war eine feine Sache und darf uns viele verkehrspolitische Debatten, die wir dann wieder haben, über Ausweitung von Fußgängerzonen oder über Streichung von Parkplätzen und was wir nicht alles diskutieren können, darf uns vieles ersparen, wenn wir da einfach mehr aufeinander schauen.
Genau. Wir werden auf alle Fälle aufeinander schauen in den nächsten Ausschusssitzungen und gegenseitig unser Verhalten kritisch prüfen, damit wir bei den nächsten Podcast-Aufnahmen wieder was zum Besprechen haben. Ganz kurz nur der Blick vielleicht jetzt in die nächsten Tage und Wochen. Nächste Woche haben wir wieder zwei Ausschusssitzungen. Kinder, Jugend und Familie ist am Dienstag. Da ist die Tagesordnung schon heraus. Muss man mal schauen, ob sie da noch ein Gesprächsinhalt für unseren Podcast ausgeht. Und am Donnerstag bin dann ich wieder Teil des Bauausschusses. Da ist die Tagesordnung jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht bekannt. Aber wird sich dann auch zeigen, ob wir da noch was zum Diskutieren haben. Ansonsten, Matti, schau in deine erwartungsfrohen Augen. Glaube ich, haben wir jetzt die Agenda und die Geschehnisse rund um unsere Stadt relativ gut abgearbeitet.
Aber müssen natürlich auch in der Folge wieder den Appell platzieren. ÖPNV war jetzt, glaube ich, wieder eines der vorrangigen Themen. Uns haben schon viele Rückmeldungen dazu erreicht. Wir freuen uns aber auch, wenn weitere kommen, wie ihr die Informationspolitik der Stadtwerke seht, wer davon schon was mitkriegt hat, sich mit dem Thema näher befasst hat, euer persönlicher Eindruck, wer auf welcher Linie wie betroffen ist. Da freuen wir uns über sämtliche Zuschriften und Nachrichten, die uns dazu erreichen. Jederzeit sehr gerne. Wir sind darauf angewiesen, dass wir im Stadtrat diese Rückkoppelung kriegen in die Bevölkerung rein. Und das ist ja auch eines der Ziele oder der Gründe gewesen, warum wir uns auf dieses Podcast-Format eingelassen haben, dass wir da einfach nicht nur einseitig in das Mikrofon reinsprechen, sondern von den Leuten, die es auch hören, und auch an der Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuhören an alle, die bis zu der Stelle dabei geblieben sind, dass wir uns sehr, sehr freuen auf euer Feedback zum Thema ÖPNV, aber auch zu allen anderen Themen, die euch bewegen und die wir dann gerne in die nächsten Sendungen mitnehmen.
Kann ich nur unterstreichen, gleichzeitig dürfen wir uns auch noch bedanken bei unserem Medienpartner, dem Bürgerblick, wo wir halt wieder in die Räumlichkeiten aufnehmen dürfen. Ein häufiges Feedback, was mich noch erreicht hat, ist die Getränkefrage. Auf alle Fälle, die möchte ich diesmal nachreichen, weil letztes Mal haben wir es versäumt. Ich trinke heute eine Fritz-Cola und der Fritzi aus einer Flasche, deren Inhalt mir nicht bekannt ist, schaut mir aber noch Wasser auf. Von dem her haben wir da halt Unspektakuläres zu liefern. Aber wie gesagt, das Volksfest ist um, jetzt müssen wir wieder seriös werden.
Das war's mit Folge 7. Prost und macht's es gut.
Macht's es gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao.